Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Mein Name ist Simon Scherer und ich bin als Personalleiter der privatärztlichen Verrechnungsstelle Mosel-Saar GmbH in Trier tätig. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Ausgabe des Podcasts.
Herzlich willkommen zu Folge 77 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Sonderkündigungsschutz. Was könnt ihr trotzdem noch tun? Moin aus Hamburg.
Moin auch von mir, Jens Buchwald aus dem sonnigen Hamburg.
Ja, vielen Dank. Ihr habt auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Arbeitsrecht für Arbeitgeber ist am Start. Danken möchten wir zunächst einmal Janine Voss, die uns geschrieben hat. Der Podcast ist super interessant gestaltet, auch die Länge der Folgen ist optimal. Als HR-Business-Partnerin ist mir vieles bereits bewusst, aber ich lerne in jeder Folge noch neue Dinge dazu. Ich bin sehr froh, auf den Podcast gestoßen zu sein. Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass wir Sie als Hörerin gewonnen haben. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und dann noch vielen Dank an Vanessa Engel. Die hat uns geschrieben, der Podcast begleitet mich bereits seit einiger Zeit und ich habe ihn auch schon mehrfach empfohlen. Ja, wunderbar. Ihr Podcast ist der einzige, dem ich folge, da ich tatsächlich sonst keine Podcasts höre. Das ist natürlich eine große Ehre für uns, dass wir der einzige Podcast sind. Freuen wir uns sehr. Und noch ein ganz besonderer Dank, der geht heute an Simon Scherer, der die heutige Folge angesagt hat. Vielen lieben Dank. Ja, jetzt zu unserem heutigen Schwerpunktthema Sonderkündigungsschutz. Was könnt ihr trotzdem noch tun? Wie wahrscheinlich einige von euch schon vor dem Arbeitsgericht leidvoll erfahren mussten, ist ja der Kündigungsschutz aus Arbeitgebersicht durchaus eine Hürde, die zwar nicht unüberwindbar ist, die man aber erstmal überspringen muss. Wir reden heute aber nicht über den normalen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Wir reden über Fälle, in denen ArbeitnehmerInnen zusätzlichen Kündigungsschutz haben. Manchmal wird das auch Sonderkündigungsschutz genannt. Für euch bedeutet dieser Sonderkündigungsschutz, dass ihr weitere, also zusätzliche Voraussetzungen einhalten müsst, damit eine Kündigung bei solchen Personen vor dem Arbeitsgericht hält. Besonders wichtig ist es in solchen Situationen nicht schon an den Formalien wie am Zugang der Kündigung oder an den Fristen zu scheitern oder daran, dass der Falsche die Kündigung unterschrieben hat. Über diese Formalien sprechen wir heute nicht. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört in Folge 46 rein zum Zugang, in Folge 37 zu den Kündigungsfristen oder in Folge 53 zu der richtigen Unterzeichnung der Kündigung. Es gibt viele verschiedene Personen, die Sonderkündigungsschutz haben. Heute gucken wir uns zuerst die Auszubildenden an. Dann schauen wir, wie es bei der Kündigung von schwerbehinderten Menschen aussieht. Und am Ende werfen wir einen Blick auf den Sonderkündigungsschutz bei Schwangeren. Geplant ist, dass wir noch eine weitere Folge aufnehmen, in der wir noch über andere Personengruppen mit Sonderkündigungsschutz sprechen. Aber jetzt ab geht die wilde Fahrt. Und zwar zuerst mit den Auszubildenden.
Ja, genau. Wir schauen uns den besonderen Kündigungsschutz nach dem Berufsbildungsgesetz an. Zur Einleitung da ein paar kurze Worte zum Hintergrund dieses besonderen Kündigungsschutzes. Ja, Azubis sollen vereinfacht gesagt die Möglichkeit haben, ihre Ausbildung zu beenden und sich auf den Lernfortschritt zu konzentrieren, ohne zugleich Angst haben zu müssen, entlassen zu werden. Und daher sind die Hürden für die Kündigung von Azubis für euch als Auszubildende bzw. Arbeitgeber ziemlich hoch gesetzt durch das Berufsbildungsgesetz. Und vereinfacht gesagt kann man in diesem Zusammenhang sich schon als Steckenpferd merken, je weiter ein Azubi seine Ausbildung bereits absolviert hat und je näher er oder sie der Abschlussprüfung gekommen ist, desto schwieriger wird es, das Ausbildungsverhältnis wirksam durch Kündigung zu beenden. Zum besonderen Kündigungsschutz für Azubis. Die Ankernorm ist hier der Paragraph 22 des Berufsbildungsgesetzes und diesen Paragraphen wollen wir uns zusammen mal ein bisschen genauer anschauen. Hierzu haben wir auch einen berühmt-berüchtigten Fall aus unserer Beratungspraxis mitgebracht. Wir hatten da in der Vergangenheit einmal eine Kündigung eines Ausbildungsbetriebes vorgelegt bekommen und sollten das rechtlich beurteilen. Dort hatte ein Ausbildungsbetrieb ein Ausbildungsverhältnis, das bereits circa ein Jahr bestanden hatte, per Fax gekündigt und das Kündigungsschreiben selbst bestand lediglich aus einem Satz. Sehr geehrter Herr Punkt, Punkt, Punkt. Hiermit kündigen wir Ihr Ausbildungsverhältnis fristgemäß zum 30.04. Unterschrift des Ausbilders. An diesem Beispiel lässt sich der Inhalt des Paragraphen 22 des Berufsbildungsgesetzes schön erläutern. Diese Kündigung, die ich soeben beschrieben habe, beinhaltet mehrere Fehler bzw. mehrere Verstöße gegen den Paragraphen 22 Berufsbildungsgesetz. Das wollen wir uns im Einzelnen einmal kurz anschauen. Zunächst einmal ist diese Kündigung bereits deshalb unwirksam gewesen, weil sie gegen das Schriftformerfordernis des Paragraphen 22 Absatz 3 Berufsbildungsgesetz verstößt. Dort ist nämlich geregelt, dass die Kündigung schriftlich erfolgen muss und die elektronische Form ausgeschlossen ist. Eine Kündigung per Fax ist insofern nicht möglich, bereits deshalb war die Kündigung unwirksam. Ein weiterer Unwirksamkeitsgrund, der dieser Kündigung innewohnt, ist die fehlende Angabe des Kündigungsgrundes. Auch diese Notwendigkeit ist in § 22 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes geregelt und das ist eine Besonderheit im Ausbildungsrecht. Ja? Eine wirksame Kündigung nach Ablauf der Probezeit durch euch als Ausbilder bzw. Arbeitgeber setzt voraus, dass ihr den Kündigungsgrund im Kündigungsschreiben angebt. Und das unterliegt natürlich dann auch dem Schriftformerfordernis. Hierbei reichen pauschale Angaben, zum Beispiel mehrfache Unpünktlichkeit, nicht aus. Die Tatsachen müssen so konkret benannt werden, dass für jedermann ersichtlich ist, um welchen Vorwurf es eigentlich geht, beziehungsweise wegen welcher Pflichtverletzung gekündigt wird. Das ist etwas, was leider auch häufig übersehen wird. Und das war hier bereits der zweite Unwirksamkeitsgrund, der dieser Kündigung innewohnte. Und dann gab es noch einen dritten Unwirksamkeitsgrund. Nach Ablauf der Probezeit, die im Ausbildungsverhältnis 1 bis 4 Monate zu betragen hat, ist eine Kündigung durch euch als Ausbilder bzw. Arbeitgeber nur außerordentlich fristlos möglich. Im vorliegenden Fall war jedoch keine außerordentliche fristlose Kündigung, sondern eine ordentliche Kündigung, die hier gar nicht zulässig ist, ausgesprochen worden. Da stellt sich dann natürlich die Frage, wie müsst ihr denn in so einem Fall vorgehen, wenn ihr eine ordnungsgemäße, rechtmäßige Kündigung aussprechen wollt. Voraussetzung für eine Kündigung des Ausbildungsverhältnisses nach Ablauf der Probezeit ist zunächst, dass ein wichtiger Grund im Sinne des Paragraphen 22 Absatz 2 BBIG vorliegt. Und das ist im Prinzip so ähnlich, wie ihr das vielleicht kennt, aus Paragraph 626 Absatz 1 BGB. Ihr braucht hier in diesem Zusammenhang also einen wichtigen Grund, der es euch unzumutbar macht, das Berufsausbildungsverhältnis fortzusetzen. Häufig bedarf es vor Ausspruch einer solchen außerordentlichen Kündigung im Rahmen eines Berufsausbildungsverhältnisses einer oder mehrerer Abmahnungen. Es kommt nämlich darauf an, wie schwerwiegend die Pflichtverletzungen bzw. die Pflichtverletzungen des Auszubildenden gewesen sind. Sofern es sich um schwerste Pflichtverletzungen handelt, zum Beispiel Straftaten gegen den Ausbilder oder gegen Mitauszubildende, ist auch eine außerordentliche Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses ohne vorherige Abmahnung denkbar. Und zusätzlich müsst ihr immer daran denken, dass im Berufsausbildungsrecht auch insbesondere der sogenannte Erziehungsgedanke eine Rolle spielt. Häufig werden Auszubildende noch relativ jung an Jahren sein und dementsprechend auch relativ jung an Lebenserfahrung. Und deswegen ist insbesondere das Abmahnungserfordernis im Berufsausbildungsrecht von besonderer Bedeutung. Und, das hatte ich eingangs schon gesagt, ihr müsst euch ganz klar vor Augen halten, die Anforderungen an die Schwere des Kündigungsgrundes, die wachsen, je länger die Ausbildung schon läuft, beziehungsweise je näher der Auszubildende vor der Abschlussprüfung steht. Wichtig für euch auch ist die Kündigungserklärungsfrist des Paragraphen 22 Absatz 4 des Berufsbildungsgesetzes. Danach ist eine Kündigung aus einem wichtigen Grund unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als 2 Wochen bekannt sind. Das kennt ihr vielleicht auch aus dem Paragraphen 626 Absatz 2. Maßgeblicher Zeitpunkt für das Fristende ist der Zugang der Kündigungserklärung beim Auszubildenden, nicht das Datum der Kündigung bzw. des Kündigungsausspruches. Ihr müsst also darauf Acht geben, dass die Kündigung innerhalb der Kündigungserklärungsfrist dem Auszubildenden zugeht. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ihr beim Ausspruch einer möglichen außerordentlichen Kündigung eines Berufsausbildungsverhältnisses unbedingt im Blick haben müsst. Und um einmal zu veranschaulichen, was das für Fallkonstellationen sind, um die es dann in der Praxis geht, habe ich mir auch noch mal einen Fall aus der Rechtsprechung herausgesucht, den ich hier kurz noch mal euch vorstellen möchte. Hierbei geht es um eine Entscheidung, die vom Landesarbeitsgericht Hamm gefällt wurde. Es ging um ein Ausbildungsverhältnis eines 26-jährigen Auszubildenden, der sich in einem Ausbildungsverhältnis zum Mediengestalter Digital und Print befand. Und der beklagte Ausbildungsbetrieb, der betreibt ein Unternehmen für Internetdienstleistungen. Unter anderem werden Facebook-Profile für Kunden erstellt. Und auf dem privaten Facebook-Profil des Auszubildenden befand sich unter der Rubrik Arbeitgeber die folgende Eintragung. Arbeitgeber, Doppelpunkt, Menschenschinder und Ausbeuter, Leibeigener in Bochum, dämliche Scheiße für Mindestlohn minus 20% erledigen. Hiervon erlangte der Ausbildungsbetrieb Kenntnis. Und es kam dann, wie es kommen musste, der Ausbildungsbetrieb hat das Ausbildungsverhältnis außerordentlich fristlos gekündigt. Das Arbeitsgericht Bochum, welches erstinstanzlich mit der Kündigungsschutzklage des Auszubildenden befasst war, hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben und entschieden, dass hier die Kündigung unwirksam, insbesondere unverhältnismäßig war, da eine vorherige Abmahnung notwendig gewesen wäre. Insbesondere wurde dabei auch auf § 14 des Berufsbildungsgesetzes abgestellt, wonach Ausbildende dafür Sorge zu tragen hätten, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet werden. Also insbesondere der Gedanke der charakterlichen Förderung wurde hier in den Vordergrund gestellt. Hiergegen hat dann der beklagte Ausbildungsbetrieb Berufung zum Landesarbeitsgericht Hamm eingelegt und das Landesarbeitsgericht Hamm hat das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und hat die Klage schließlich abgewiesen. Vereinfacht gesagt hat das Landesarbeitsgericht Hamm entschieden, dass die Beschreibung des Arbeitgebers als Menschenschinder und Ausbeuter besonders ehrverletzende Äußerungen darstellen würden. Und wenn zusätzlich die zu verrichtende Tätigkeit als dämliche Scheiße bezeichnet wird und diese in diesem Zusammenhang mit einer besonders niedrigen Vergütung gebracht wird, ja, da liege eine Häufung massiv erkränkender Äußerungen vor, die den Arbeitgeber in einem extrem schlechten Licht erscheinen lasse. Und weiterhin wurde berücksichtigt, dass das Berufsausbildungsverhältnis zum Zeitpunkt der Kündigung erst knapp ein Jahr bestanden habe und die Beendigung durch Zeitablauf noch mehr als 2 Jahre angedauert hätte. Vor diesem Hintergrund meinte das Landesarbeitsgericht Hamm, dass insofern keine erhöhten Anforderungen an den Kündigungsgrund wegen einer bevorstehenden Beendigung durch Zeitablauf vorgelegen haben bzw. zu stellen gewesen wären. Auch berücksichtigt wurde, dass diese Äußerungen nicht aus einer plötzlichen aufgeheizten Stimmung entstanden seien, sondern diese Äußerungen, die standen monatelang im Facebook-Profil des Auszubildenden. Auch hat sich das Landesarbeitsgericht intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ob hier nicht vorab eine Abmahnung notwendig bzw. eine Abmahnung möglicherweise ausreichend im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gewesen wäre. Und das Landesarbeitsgericht hat hier allerdings aus meiner Sicht nachvollziehbar argumentiert, dass besonders schwere Verstöße gegen vertragliche Pflichten keiner vorherigen Abmahnung bedürfen, weil der Auszubildende bzw. der Arbeitnehmer von vornherein hier nicht mit der Billigung des Verhaltens hätte rechnen dürfen. Schließlich könne auch die Verpflichtung des Ausbildungsbetriebes zur charakterlichen Förderung des Auszubildenden zu keinem anderen Ergebnis führen, da der Auszubildende hier bereits das 26. Lebensjahr vollendet habe und dementsprechend mit Reifeverzögerung nicht argumentiert werden könne.
Ja, soweit zu den Auszubildenden. Und jetzt geht es weiter mit dem Sonderkündigungsschutz von Personen mit Behinderung. Und wir gehen da einmal durch den zeitlichen Ablauf einer Kündigung durch und schauen uns als erstes an, wer hier geschützt wird, wie sich dieser Schutz konkret auswirkt und wie ihr als Arbeitgeber vorgehen müsst, wenn ihr behinderte Menschen kündigen wollt. Die erste Frage ist, wer hier eigentlich geschützt wird. Und das sind als erstes schwerbehinderte Menschen. Gemeint sind hier Personen, die einen Grad der Behinderung von 50 oder mehr haben. Geschützt sind aber auch Menschen, die ein GDB, also Grad der Behinderung, von 30 oder 40 haben und zusätzlich erfolgreich einen Antrag beim Arbeitsamt gestellt haben und eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen bekommen haben. Ja, und wie wirkt sich der Schutz jetzt aus? Nach 168 SGB 9 kann einem Schwerbehinderten oder einem Gleichgestellten nur dann gekündigt werden, wenn ihr als Arbeitgeber vorab eine Zustimmung vom Integrationsamt bekommen habt. Teilweise nennt sich das Amt auch Inklusionsamt, das ist von Bundesland zu Bundesamt unterschiedlich. Kündigt ihr, ohne dass ihr vorher eine Zustimmung des Integrationsamtes bekommen habt, dann ist die Kündigung unheilbar unwirksam. Ja, und was ist jetzt, wenn ihr nicht wusstet, dass der Arbeitnehmende schwerbehindert oder gleichgestellt ist und ihr dann kündigt, und zwar ohne das Integrationsamt, und der Arbeitnehmende euch dann zum Beispiel 2 Wochen später sagt, dass er schwerbehindert ist? Ja, die bittere Wahrheit ist, dass die Kündigung auch dann unwirksam ist, obwohl ihr gar nichts von der Schwerbehinderung wusstet. Der Arbeitnehmende kann nämlich euch bis zu 3 Wochen nach Zugang der Kündigung seine Schwerbehinderung oder Gleichstellung mitteilen. Und die Kündigung ist dann unwirksam. Wenn das passiert, habt ihr natürlich wertvolle Zeit verloren und das ganze Verfahren kostet euch schon deswegen deutlich mehr Geld. Und um das zu verhindern, solltet ihr immer vor Kündigungen die Arbeitnehmenden fragen, ob sie schwerbehindert sind. Leider reicht aber diese Frage allein nicht aus, weil auch Gleichgestellte vom SGB 9 geschützt werden und auch Personen, die einen Antrag auf Schwerbehinderung oder Gleichstellung gestellt haben, wenn der Antrag später positiv beschieden wird. Dann wirkt das nämlich zeitlich auf den Zeitpunkt der Antragstellung zurück. Das Ganze gilt aber immer nur dann, wenn der Arbeitnehmer den Antrag mindestens 3 Wochen vor Zugang der Kündigung gestellt hat. So, wie geht ihr denn jetzt am besten vor? Also erstens solltet ihr folgende Frage stellen. Sind Sie schwerbehindert? Sind Sie gleichgestellt? Oder haben Sie entsprechende Anträge gestellt? Damit habt ihr dann alle Fälle erschlagen. Zweitens solltet ihr die Frage und auch die Antworten dokumentieren. Entweder indem ihr euch beides vom Arbeitnehmer unterschreiben lasst oder indem ihr einen Zeugen hinzuzieht. Das Ganze ist tatsächlich sehr wichtig, damit es nicht später vor dem Arbeitsgericht zu Streit darüber kommt, ob ihr die Frage überhaupt gestellt habt oder wie ihr die Frage genau gestellt habt und wie der Arbeitnehmende geantwortet hat. Und drittens noch, solltet ihr das, also diese Fragen nicht allzu lange vor Zugang der Kündigung stellen. Und das deswegen, weil, wenn ihr die Frage zum Beispiel 1 Monat vor der Kündigung stellt, dann kann der Arbeitnehmende schnell noch einen Antrag auf Anerkennung als Schwerbehinderte stellen. Und eure Kündigung scheitert, wenn er später als Schwerbehinderter oder Gleichgestellter anerkannt wird. So, und jetzt noch ein ganz spezieller Fall. Bevor ihr kündigt, müsst ihr auf jeden Fall genau checken, ob ihr in euren Unterlagen, E-Mails oder ähnliches schon Informationen habt, dass der Arbeitnehmende schwerbehindert oder gleichgestellt ist. Ich hatte nämlich einmal einen Fall, in dem ein schwerbehinderter Mensch gekündigt wurde, ohne Zustimmung des Integrationsamtes, und der Arbeitnehmende konnte vor Gericht nachweisen, dass er dem Arbeitgeber seine Schwerbehinderung mitgeteilt hatte. Das Ganze führt dann nicht nur zur Unwirksamkeit der Kündigung, sondern auch dazu, dass der Arbeitnehmende eine Entschädigung wegen Diskriminierung als schwerbehinderter Mensch geltend machen kann. Das hat er hier auch gemacht. Und hier ist es nicht unüblich, dass es um Beträge von mehreren Bruttomonatsgehältern geht. Nach der Rechtsprechung des BAG aus dem Jahr 2022 kann nämlich der Ausspruch einer Kündigung gegenüber einem schwerbehinderten Arbeitnehmenden ohne vorherige Beantragung der Zustimmung durch das Integrationsamt nach 22 AGG ein Indiz für eine Diskriminierung darstellen. Und dann müsste der Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht beweisen, dass die Schwerbehinderung hier keine Rolle gespielt hat. Und das ist regelmäßig nicht möglich. Deswegen also Vorsicht und genau gucken, welche Informationen ihr über den zu kündigenden Arbeitnehmenden habt. Das können auch Informationen sein, die nicht in der Personalabteilung sind, sondern vielleicht bei seinem Vorgesetzten oder bei der Geschäftsführung. Kommen wir zurück zum Sonderkündigungsschutz für Schwerbehinderte. Wovor wird denn hier genau geschützt? Tatsächlich schützt der Paragraph 168 SGB IX vor allen Kündigungen des Arbeitgebers, also vor betriebsbedingten, personenbedingten, verhaltensbedingten Kündigungen, vor fristgemäßen oder fristlosen Kündigungen, vor Beendigungs- oder Änderungskündigungen und auch vor Tatkündigung oder Verdachtskündigung. Und jetzt gucken wir nochmal auf die andere Seite. Wovor wird nicht geschützt? Keine Zustimmung des Integrationsamts braucht ihr logischerweise, wenn der Arbeitnehmende selber kündigt. Aber auch bei Aufhebungsverträgen. Und noch eins zu diesem Punkt. Befristungen fallen sowieso nicht unter den Sonderkündigungsschutz, weil bei Befristungen das Arbeitsverhältnis automatisch endet und nicht gekündigt wird. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wann beginnt denn der Sonderkündigungsschutz? Der beginnt immer ab dem Zeitpunkt, in dem jemand als schwerbehinderter Mensch oder als Gleichgestellter anerkannt wird. Und auch dann, wenn er mindestens 3 Wochen vor Kündigung den Antrag gestellt hat und er später positiv beschieden wird. Ganz wichtig ist, dass der Sonderkündigungsschutz wie der normale Kündigungsschutz erst nach 6 Monaten greift. Das bedeutet, dass ihr auch Schwerbehinderten und Gleichgestellten in den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses ganz normal kündigen könnt, ohne dass ihr einen Kündigungsgrund braucht. So, und wie geht ihr als Arbeitgeber jetzt vor, wenn die ersten 6 Monate schon vorbei sind und ihr einen Schwerbehinderten oder Gleichgestellten kündigen wollt? Ja, zunächst mal kann ein Aufhebungsvertrag hier der Königsweg sein. In der Regel müsst ihr den ArbeitnehmerInnen dann zwar eine Abfindung anbieten, damit sie überhaupt unterschreiben, aber das Geld kann sich schnell auszahlen, wenn ihr euch dadurch ein vielleicht langwieriges und schwieriges Verfahren vor dem Integrationsamt spart. Eins muss ich nämlich deutlich sagen, die Prognose für Anträge beim Integrationsamt ist schwer. Es kann manchmal inhaltlich schwierig werden und auch lange dauern. Manchmal geht es auch schnell und unkompliziert, wobei schnell und unkompliziert auch bedeutet, dass es mindestens 4 bis 6 Wochen dauert. Damit ihr möglichst schnell und unkompliziert durch das Verfahren vor dem Amt kommt, raten wir euch auf jeden Fall, den Antrag von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht stellen zu lassen. Der Antrag und vor allen Dingen die Begründung müssen nämlich so ausführlich sein und sollten taktisch so gestellt werden, dass der Antrag nicht zu unnötigen Rückfragen und Problemen führt. Tatsächlich ist es so, dass ihr nämlich während der gesamten Dauer des Verfahrens vor dem Integrationsamt nicht kündigen könnt und natürlich den Arbeitnehmenden weiter beschäftigen müsst und auch weiter bezahlen müsst. Wenn das Integrationsamt zustimmt, dann kann die Kündigung ausgesprochen werden, allerdings erst ab Zustellung des Bescheides. Kündigt ihr früher, zum Beispiel weil euch das Integrationsamt am Telefon mitgeteilt hat, dass ihr die Zustimmung bekommt, dann ist die Kündigung unwirksam. Und auch noch ganz wichtig, die Kündigung kann nur innerhalb von 1 Monat nach Zustellung des Bescheides ausgesprochen werden. Wird diese Frist verpasst, dann müsst ihr eine neue Zustimmung beantragen. Ja, und was ist jetzt, wenn das Integrationsamt den Antrag ablehnt? Ja gut, also gegen die Ablehnung könnt ihr Widerspruch einlegen. Und wenn ihr damit nicht erfolgreich seid, ist der nächste Schritt die Klage beim Verwaltungsgericht. Das Problem ist hier allerdings, dass ihr bis zu einer positiven Entscheidung keine wirksame Kündigung aussprechen könnt. Und zuletzt werfen wir nochmal einen Blick auf die außerordentlich fristlosen Kündigungen. Hier gibt es nämlich Sonderregelungen. Zunächst einmal müsst ihr wissen, dass ihr die Zustimmung noch innerhalb der 2-Wochen-Frist für fristlose Kündigungen, also der Kündigungserklärungsfrist aus 626 Absatz 2 BGB, beantragen müsst. Und das Integrationsamt hat dann, warum auch immer, auch genau 2 Wochen Zeit, das ergibt sich aus 174 SGB 9, um über den Antrag zu entscheiden. Stimmt das Integrationsamt innerhalb dieser 2 Wochen zu, dann müsst ihr unverzüglich kündigen, weil ihr ansonsten gegen die Frist aus 626 Absatz 2 BGB verstoßt und die Kündigung unwirksam ist. Nach der Rechtsprechung bedeutet unverzüglich weniger als 3 Tage. Besonders müsst ihr aufpassen, wenn sich das Amt nicht innerhalb von 2 Wochen bei euch meldet. Die gute Nachricht ist, dass dann die Zustimmung des Amtes als erteilt gilt. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass ihr dann unverzüglich nach Ablauf der 2 Wochen Stellungnahmefrist kündigen müsst. Denn sonst ist die Kündigung wieder wegen Verstoß gegen 626.2 BGB unwirksam. Ganz kurz will ich noch darauf hinweisen, dass ihr vor Ausspruch jeder Kündigung eines schwerbehinderten Menschen oder Gleichgestellten vorab die Schwerbehindertenvertretung anhören müsst, wenn es eine solche bei euch gibt. Macht ihr das nicht, ist die Kündigung auch wieder unwirksam. Ihr seht also, das ist ein echter Dschungel Und deswegen kommt gerne auf uns zu, wenn ihr einen schwerbehinderten Arbeitnehmenden kündigen wollt.
So, dann wollen wir uns jetzt dem besonderen Kündigungsschutz für Schwangere nach dem Mutterschutzgesetz zuwenden. Ankernorm ist hier der Paragraph 17 des Mutterschutzgesetzes, der mit der Überschrift Kündigungsverbot daherkommt. Wir wollen uns dem Ganzen mal ein bisschen nähern. Wer ist hier geschützt? Also geschützt sind zunächst Schwangere, egal ob sie bei der Kündigung die Schwangerschaft kennen oder nicht. Und wenn wir dann einen etwas genaueren Blick in diesen Paragraphen werfen, finden wir dort auch den Hinweis darauf, dass sich dieser besondere Kündigungsschutz nicht nur auf die Schwangerschaft selbst bezieht, sondern es auch einen nachgeburtlichen Mutterschutz gibt. Und zwar ist die Kündigung gegenüber einer Frau unzulässig nicht nur während ihrer Schwangerschaft, sondern bis zum Ablauf von 4 Monaten nach einer Fehlgeburt nach der 12. Schwangerschaftswoche und bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung. Mindestens jedoch bis zum Ablauf von 4 Monaten nach der Entbindung. Das sollte man also auch auf dem Zettel haben, dass dieser besondere Kündigungsschutz nach dem Mutterschutzgesetz nicht nur während der eigentlichen Schwangerschaft, sondern auch noch nach der Geburt in den Schutzfristen besteht. Ein in der Praxis häufig auftretendes Problem. Ihr sprecht als Arbeitgeber eine Kündigung aus und ihr wusstet gar nicht, dass die Arbeitnehmerin schwanger war. Der besondere Kündigungsschutz besteht trotzdem, wenn die Arbeitnehmerin innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Kündigung ihre Schwangerschaft mitteilt. Und im Gesetz heißt es dann auch zusätzlich so schön, das Überschreiten dieser Frist ist unschädlich, wenn die Überschreitung auf einem von der Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich nachgeholt wird. Grundsätzlich ist es aber so, wenn hier diese Mitteilung der Schwangerschaft fristgerecht erfolgt, dann führt das auch dazu, dass die ausgesprochene Kündigung unheilbar unwirksam ist. Wann beginnt denn eigentlich der Kündigungsschutz nach § 17 des Mutterschutzgesetzes? Hierzu die Kernaussagen eines sehr aktuellen Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 24. November 2022, die dort klargestellt haben, dass das Kündigungsverbot aus § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Mutterschutzgesetzes 280 Tage vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin beginnt. Es gehe hierbei nicht um die Bestimmung des tatsächlichen naturwissenschaftlichen Beginns der Schwangerschaft im konkreten Fall, sondern um eine Berechnungsmethode für die Bestimmung des Kündigungsverbots wegen Schwangerschaft, der prognostische Elemente innewohnen und die am verfassungsrechtlich gebotenen Schutzauftrag orientiert sei. Und es sei deshalb vom frühestmöglichen Zeitpunkt des Vorliegens einer Schwangerschaft auszugehen, um die Sicherheit und den Schutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen zu gewährleisten. Wovor schützt denn jetzt eigentlich dieses Kündigungsverbot nach § 17 Mutterschutzgesetz? Also, grundsätzlich ist hier jede arbeitgeberseitige Kündigung umfasst. Sowohl ordentliche als auch außerordentliche Kündigung. Unabhängig davon, ob es eine reine Beendigungskündigung oder eine Änderungskündigung ist. Unabhängig vom Kündigungsgrund. Und dieses Kündigungsverbot gilt bereits ab dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses, also auch in der Probezeit, greift dieser besondere Kündigungsschutz nach dem Mutterschutzgesetz. Er gilt im Übrigen auch in Kleinbetrieben und ist unabhängig davon, ob der Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes in betrieblicher Hinsicht eröffnet ist oder nicht. Ja, wovor schützt das Kündigungsverbot des Mutterschutzgesetzes nicht? Eine Anfechtung des Arbeitsverhältnisses bleibt grundsätzlich möglich. Aber eine Anfechtung des Arbeitsverhältnisses wegen falscher Beantwortung der Frage nach der Schwangerschaft, zum Beispiel bei Einstellung, ist natürlich nicht möglich. Diese Frage ist unzulässig, weil es sich hierbei um eine diskriminierende Frage, diskriminierend wegen des Geschlechts, handelt und die Frage somit unzulässig ist und auch unwahr beantwortet werden darf. Nicht schützt das Mutterschutzgesetz vor dem Auslaufen einer Befristung. Insofern ist das Kündigungsverbot der 17 nicht einschlägig. Aber wenn ein befristetes Arbeitsverhältnis gekündigt werden soll während der Schwangerschaft, dann greift natürlich das Kündigungsverbot des § 17 Mutterschutzgesetz. Ebenfalls nicht umfasst vom Kündigungsverbot sind so dann Eigenkündigungen der Arbeitnehmerin und auch Aufhebungsverträge, also einvernehmliche Beendigungen des Arbeitsverhältnisses, bleiben möglich. Auch hier greift der besondere Kündigungsschutz des § 17 Mutterschutzgesetz nicht. Wann bzw. unter welchen Voraussetzungen könnt ihr als Arbeitgeber denn kündigen? Da heißt es dann so schön im § 17 Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes, dass die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle in besonderen Fällen, die nicht mit dem Zustand der Frau in der Schwangerschaft nach einer Fehlgeburt nach der 12. Schwangerschaftswoche oder nach der Entbindung in Zusammenhang stehen, ausnahmsweise für zulässig erklären kann. Dementsprechend müsstet ihr also bei der in eurem Bundesland zuständigen Arbeitsschutzbehörde einen Antrag auf ausnahmsweise Zulassung der Kündigung während der Schwangerschaft stellen. Voraussetzung dafür, dass ein solcher Antrag Aussicht auf Erfolg haben kann, ist das Vorliegen eines besonderen Falles. Und das ist nicht bereits immer dann, wenn ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung gegeben ist. Wann ist denn jetzt ein besonderer Fall im Sinne des Mutterschutzgesetzes anzunehmen? Im Gesetz ist das nicht näher bestimmt. Das muss vielmehr hier durch Auslegung bestimmt werden. Und vereinfacht gesagt kann man sagen, dass ein besonderer Fall im Sinne des Mutterschutzgesetzes nur dann anzunehmen ist, wenn außergewöhnliche Umstände das Zurücktreten der vom Gesetz vorrangig vorgesehenen Interessen der Schwangeren hinter eure Interessen als Arbeitgeber rechtfertigen. Ziel des Mutterschutzgesetzes ist es, die werdende Mutter auch im Interesse der Allgemeinheit so zu schützen, dass sie ein gesundes Kind zur Welt bringen kann. Von ihr sollen also nicht nur wirtschaftliche Sorgen durch Erhaltung des Arbeitsplatzes ferngehalten werden, sondern es soll vermieden werden, dass es zu psychischen Belastungen kommt, die mit der Kündigung eines Arbeitsplatzes verbunden sind. Und nach dem Gesetzeszweck ist deshalb ein strenger Maßstab anzulegen, mit der Folge, dass in der Regel das Interesse der werdenden Mutter Vorrang vor den Interessen von euch als Arbeitgeber an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben wird. Und Umstände, die eine Kündigung zulässig machen, sind nur solche, die eure Interessen als Arbeitgeber erheblich belasten und dadurch das Interesse am Mutterschutz übertreffen. Was das genau bedeutet, werden wir gleich mal an zwei Fällen erläutern. Vorab aber noch die Frage, wie geht's denn dann weiter? Wenn die Behörde zustimmt und ausnahmsweise die Kündigung für zulässig erklärt, kann eine außerordentliche fristlose Kündigung ausgesprochen werden. Wichtig in diesem Fall, hier haben wir wieder besondere Formerfordernisse. Im § 17 Absatz 2 ist ausdrücklich geregelt, dass die Kündigung der Schriftform bedarf. Das kennen wir ja schon, das ist jetzt nichts Neues. Aber was hier ganz wichtig ist, und die Kündigung muss den Kündigungsgrund angeben. Also, das haben wir vorhin schon beim Berufsbildungsgesetz gelernt, bei der Kündigung von Auszubildenden. Auch hier haben wir einen Ausnahmefall. Hier haben wir ausnahmsweise wiederum einen Fall, wo der Kündigungsgrund nicht nur in der Kündigung angegeben werden muss, sondern das Fehlen einer solchen Begründung führt bereits zur Unwirksamkeit der Kündigung an sich. Und wichtig ist auch, es muss hier genau der Kündigungsgrund benannt werden in eurem Kündigungsschreiben, den ihr bereits zuvor gegenüber der Arbeitsschutzbehörde ins Feld geführt habt, beziehungsweise mit dem ihr den Antrag auf Zulassung der Kündigung gegenüber der Arbeitsschutzbehörde beantragt habt. Und was solltet ihr tun, wenn ihr in Unkenntnis der Schwangerschaft eine Kündigung ausgesprochen habt und die Arbeitnehmerin dann innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Kündigung die Schwangerschaft mitteilt? In der Praxis ist es dann meistens auch so, dass es nicht nur mitgeteilt wird, sondern dass dann auch ein entsprechendes Attest vorgelegt wird. Ja, die Kündigung ist dann unwirksam. Im Prinzip macht es dann wenig Sinn, an dieser Kündigung festzuhalten. In der Praxis wird man dann zumindest nochmal versuchen, mit der Mitarbeiterin ins Gespräch zu kommen, ob nicht gleichfalls eine einvernehmliche Lösung möglich erscheint, ob möglicherweise ein Vergleich im Rahmen des Möglichen ist. Wenn allerdings von Arbeitnehmerinnenseite hieran kein Interesse ist, dann könnt ihr tatsächlich diese Kündigung vereinfacht gesagt abschreiben. Aus dieser Kündigung macht es dann keinen Sinn mehr, Rechte herzuleiten, und ihr müsstet gegebenenfalls die Zustimmung bei der Behörde zu einer neuen Kündigung beantragen. Was für Fallkonstellationen sind das in der Praxis? Ich habe ja eben schon mal angesprochen, dass wir hier zwei kleine Beispiele aus der Rechtsprechung mitgebracht haben. Zunächst einmal eine Fallkonstellation aus Bayern. Da ging es tatsächlich im Rahmen eines Prozesskostenhilfe-Bewilligungsverfahrens zunächst vorm Verwaltungsgericht in Ansbach, dann vorm Verwaltungsgerichtshof in München, um die Frage, ob Prozesskostenhilfe für eine Arbeitnehmerin gewährt werden kann, im Rahmen eines Klageverfahrens anlässlich der Zulassung der Kündigung dieser schwangeren Arbeitnehmerin. Was war dort passiert? Die Arbeitnehmerin war als Sicherheitsmitarbeiterin beschäftigt. Und weiterhin war diese Arbeitnehmerin, das ist jetzt keine große Überraschung, das war ja schon mitgeteilt, schwanger. Und während der Schwangerschaft konnte sie auch zunächst noch ganz normal arbeiten, wurde dort von dem Sicherheitsunternehmen unter anderem bei O2 Telefonica eingesetzt und hat dort Sicherheitsdienstleistungen erbracht. Die Arbeitgeberin hatte dann festgestellt, dass die Klägerin zwischenzeitlich auf Facebook Folgendes über den Kunden O2 Telefonica gepostet hatte. Boah, kotzen die mich an von O2, da sperren sie einfach das Handy, obwohl schon man schon bezahlt hat. Und dann behaupten die, es wären keine Zahlungen da. Solche Penner. Naja, ab spätestens Montag habe ich einen neuen Anbieter. Und es kam dann, wie es kommen muss. Das Sicherheitsunternehmen wollte hier eine außerordentliche fristlose Kündigung auf den Weg bringen und hat dann bei der zuständigen Arbeitsschutzbehörde die Zulassung der außerordentlichen Kündigung der schwangeren Mitarbeiterin beantragt. Und in diesem Zusammenhang hat das Verwaltungsgericht Ansbach im Prozesskostenhilfeverfahren entschieden, dass der Klägerin keine Prozesskostenhilfe im Rahmen ihrer Klage gegen die Zulassung der Kündigung in diesem Falle gewährt werden solle, weil hier nach summarischer Prüfung ein besonderer Fall im Sinne des damals war es noch § 9 Absatz 3 des Mutterschutzgesetzes, hier ist es jetzt der § 17 Absatz 2 Mutterschutzgesetz, vorliege. Diese Entscheidung ist vom Verwaltungsgerichtshof in München kassiert worden. Die Klägerin hat hier in diesem Zusammenhang dann schließlich Prozesskostenhilfe bekommen. Und der Verwaltungsgerichtshof in München hat die Äußerungen der Klägerin, insbesondere unter Berücksichtigung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit, ausgelegt und hat hierbei auch berücksichtigt, dass O2 Telefonica nicht der Arbeitgeber dieser Klägerin gewesen ist und hat auch berücksichtigt, dass eine Versetzung der Klägerin ohne weiteres, also zu anderen Kunden in andere Objekte ohne weiteres möglich gewesen wäre. Und insbesondere vor dem Schutzzweck des Kündigungsverbotes des Mutterschutzgesetzes hat der VGH München hier relativ deutlich gesagt, dass hier ein besonderer Fall für die Zulassung einer Kündigung voraussichtlich nicht gegeben sei. Dementsprechend wurde die Prozesskostenhilfegewährung hier auch bewilligt und es war dann auch abzusehen, wie das Ganze dann im Hauptsacheverfahren ausgeht. Hieran zeigt sich insbesondere der Ausnahmecharakter der Zulassung einer Kündigung während der Schwangerschaft. Ein zweiten Fall aus der Rechtsprechung ist der schöne Fall der Fohlenschau. Dort war eine Mitarbeiterin ebenfalls schwanger und während der Schwangerschaft hatte sie sich dann krank gemeldet und nahm während dieser Krankschreibung an einer sogenannten Fohlenschau teil. Und unstreitig war, dass sie bei dieser Fohlenschau ein Fohlen über eine Strecke von 150 Metern geführt habe. Der Arbeitgeber hatte vor diesem Hintergrund Und weil er davon ausgegangen ist, dass hier die Arbeitsunfähigkeit vorgetäuscht worden ist, die Zulassung der außerordentlichen Kündigung während der Schwangerschaft beantragt. Und der Arbeitgeber hat ja sowohl vor der Arbeitsschutzbehörde als auch dann vor dem Verwaltungsgericht keinen Erfolg gehabt. Insbesondere wurde hier darauf hingewiesen, dass hier ein genesungswidriges Verhalten nicht ersichtlich sei und es an belastbarem Vortrag bzw. hinreich substantiiertem Vortrag zur Vortäuschung einer Arbeitsunfähigkeit gefehlt habe. Und vor diesem Hintergrund auch wiederum unter Hinweis auf den besonderen Schutzzweck des Kündigungsverbotes während der Schwangerschaft wurde hier die Zulassung der außerordentlichen Kündigung während der Schwangerschaft abgelehnt. Das soll es zum besonderen Kündigungsschutz für Schwangere gewesen sein. Die Fallkonstellationen, die wir geschildert haben, zeigen, wie hoch die Messlatte ist und dass es hier tatsächlich nur in Ausnahmefällen möglich sein wird, tatsächlich das Arbeitsverhältnis mit einer schwangeren Mitarbeiterin wirksam zu kündigen.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns über super Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt.
Ja, und auf eine Sache möchten wir euch noch hinweisen. Und zwar haben wir für den 12. März ein Webinar organisiert zum Thema Datenschutz. Wie ihr vielleicht wisst, seid ihr verpflichtet, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen, regelmäßig fortzubilden. Und sind wir mal ehrlich, mit personenbezogenen Daten kommt so gut wie jeder regelmäßig in Kontakt, zumindest mal jeder, der ein E-Mail-Programm besitzt. Worum soll es in diesem Webinar gehen? Nämlich um das Thema Datenschutz und künstliche Intelligenz. Das wisst ihr alle, die künstliche Intelligenz, die ist im Arbeitsalltag angekommen. ChatGPT, DeepL oder Recruiting-Tools, Meeting-Software mit Transkription oder automatisierten Analysen, all das wird regelmäßig schon verwendet. Und die datenschutzrechtlichen Risiken sind durchaus erheblich, weil bei Verstößen gegen den Datenschutz hohe Bußgelder drohen. Genau hier setzt unser Webinar Datenschutz und KI an. In 90 Minuten vermitteln wir verständlich und konkret die wichtigsten Grundlagen der Datenschutzgrundverordnung, die jede Führungskraft und jede Fachabteilung kennen sollte, typische Praxisfallen beim Einsatz von KI-Tools, die Do's und Don'ts im Umgang mit personenbezogenen Daten, und reale Praxisfälle aus Unternehmen und Behörden. Ja, wie gesagt, am 12. März findet das statt von 9 bis 10.30 Uhr online. Und das Ganze kostet 65 Euro zuzüglich Umsatzsteuer pro Person. Und wenn ihr mindestens 10 Personen aus eurer Firma anmeldet, dann 55 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Meldet euch gerne kurzfristig an. Schreibt mir eine E-Mail und sagt mir, dass ihr teilnehmen wollt oder welche Personen teilnehmen wollen. Natürlich gibt es wie immer am Ende eine Wissensüberprüfung und ein Teilnahmezertifikat, damit ihr auch intern oder extern darstellen könnt, dass eure MitarbeiterInnen hieran teilgenommen haben. Meldet euch gerne, ich würde mich freuen, den einen oder die andere bei dem Webinar begrüßen zu können.
Die nächste Folge, die könnt ihr am 16. Februar hören. Thema wird sein, die wichtigsten Urteile aus 2025. Schreibt uns gerne, wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt. Die E-Mail-Adressen, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.
Tschüss aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal.